SRF 2 Kultur. Die Philharmonie de Paris des Architekten Jean Nouvel ist letzte Woche eröffnet worden. Das Musikzentrum im Pariser Parc de la Villette am nordöstlichen Stadtrand soll Musik bieten für alle oder zumindest für so viele wie möglich. Das erhofft sich Laurent Bell, Präsident der Philharmonie. Die Philharmonie ist ein kulturelles Großprojekt, sie ist aber auch klar ein Prestigebau. Und die Zeiten solcher Prestigebauten dürften vorbei sein. Das sagt der Architekturkritiker Hubertus Adam in Reflexe von Benjamin Herzog. Tuning up, einstimmen, so heißt das Stück von Edgar Varèse, mit dem die Pariser Philharmonie vor einer Woche eröffnet worden ist. Eingestimmt auf ihre Mission, Musik zu bieten für viele. Die Philharmonie, das ist der Konzertsaal, auf den Paris lange gewartet hat. Eine Stadt mit 5 großen Sinfonieorchestern, von denen bislang keines einen eigenen passenden und genügend großen Konzertsaal hatte. 2400 Plätze umfasst der große Saal der Philharmonie de Paris. Geformt wie ein Ei, alles rund, die Balkone ragen über Stege in den cremefarbenen Saal hinein. Das Eröffnungskonzert mit dem Orchestre de Paris glanzvoll, schick. Die gigantische Baustelle, die die Philharmonie immer noch ist, ist für die Eröffnung aufgeräumt worden. Ein paar Tage zuvor klingt's im Konzertsaal noch so.
L'objectif était d'essayer de mettre en place les éléments d'un nouveau modèle de transmission de la musique.
Ein neues Modell für die Musikvermittlung soll die Philharmonie darstellen, sagt Laurent Bell, Präsident der Philharmonie.
Ne favorisez pas l'élargissement des publics. Le constat fait par tout le monde est le caractère très homogène des publics de musique classique, principalement issus de classes sociales favorisées, de plus en plus âgés. Ce public de la musique classique.
Das Publikum bisher homogen, Oberschicht, überaltert. Die herkömmlichen Konzertsäle selbst favorisieren dieses Publikum und nicht die Erneuerung hin zu jüngeren Generationen und zu weniger privilegierten Schichten, sagt Laurent Bell ein paar Tage vor der Eröffnung der Philharmonie. Ein Konzertsaal, der nur abends offen ist für ein paar Stunden, das ist für Bell passé. Das Modell, wie es sich der Architekt Jean Nouvel ausgedacht hat für Paris, funktioniert denn auch anders. Soll anders funktionieren. Offener, durchlässiger. Wie eine glitzernde Wolke liegt die Philharmonie de Paris im Parc de la Villette im Nordosten von Paris. Die Hülle ist gebildet aus silbergrauen Elementen in der Form von Vögeln. Statt abzuheben aber lädt die Philharmonie, im Gegenteil, ihr Publikum zum Besuch ein. Man kann auch auf dem Dach spazieren, die Aussicht ist phänomenal. Der Spaziergang könnte aber auch ins Innere der Philharmonie führen. Das erhofft sich Laurent Bell.
Vous circulez, vous avez des grottes, il pleut, vous vous installez, hop, vous entrez en contact avec un bar, vous voyez que pour vos enfants, il y a des espaces d'éducation, tiens, des groupes d'enfants sortent, vous voyez l'appel à l'exposition David Bowie, les grands écrans qui vous conduisent à avoir une retransmission d'un concert en direct.
Spazierenderweise bis ins Konzert oder bis zu einer Ausstellung, zum Beispiel über David Bowie in der Philharmonie oder zu einer Kinderveranstaltung, Instrumente ausprobieren etc. oder zu den Bars des offenen Gebäudes. Das sind die Forderungen an einen Kulturort wie die Philharmonie heute, sagt Laurent Bell.
Ein lieu public est un lieu que les gens veulent s'approprier.
Jean Nouvels wolkige Architektur unterstützt dieses Vorhaben einer offenen Philharmonie. Auf großen Bildschirmen an den Außenwänden sollen die Konzerte übertragen werden. Auch das verlockend, lockend. Zudem ist die Philharmonie dort, wo sie steht, in der Villette, eingebunden in einen weiteren Kontext. So ist die Lage am Stadtrand bedeutsam. Dort, in den äußeren Arrondissements von Paris und nahe der Banlieue, mit ihren vielen Einwanderern aus dem Maghreb, dort will die Philharmonie neue Publikumsschichten anziehen und nach den gemachten Erfahrungen, den Attentaten in Paris, nach Möglichkeit auch integrierend wirken. Und nebendran steht die Cité de la Musique mit ihrem Musikmuseum, einer großen Bibliothek und schon zwei Konzertsälen, nebendran auch das Musikkonservatorium von Paris. Eine Lage, die eigentlich ideal ist, auch wenn sie nicht im Zentrum ist, sagt der Architekturkritiker Hubertus Adam.
Es ist ja auch bemerkenswert, dass dieses Gebäude eigentlich nicht im Zentrum des klassischen Paris steht, sondern im Norden von Paris, auf dem Gelände der früheren Schlachthöfe, nahe der Porte de Pantin, wo auch die Cité de la Musique schon besteht und auch der Parc de la Villette, also zwei ebenfalls eigentlich attraktive kulturelle Angebote. Und ich glaube schon, dass diese Bewegung hin zu dieser für die Stadt peripheren Lage auch ein Vorteil sein kann, wenn man ein derartiges Konzept vertritt und verfolgt, dass man versucht, an einen Ort in Paris zu gehen, wo auch die Möglichkeit besteht, eben neue Besucherschichten anzusprechen. Mhm. Also das ist eine Lage direkt eigentlich am Boulevard Périphérique, also direkt an der Grenze der Kernstadt hin zu den Banlieues. Und ich glaube, gerade angesichts der Ereignisse in Paris in den letzten Tagen, ist es eine kulturelle Notwendigkeit, auch zu versuchen, einen Brückenschlag zu wagen in die Banlieues hinein, neues Publikum anzusprechen, auch mit den Mitteln der Musik. Und Musik ist ja etwas, was verbindet, was Menschen verbindet. Und insofern halte ich diesen Ort durchaus für interessant. Ich weiß aber auch, dass das wahrscheinlich nicht ganz leicht sein wird, das tatsächlich zu schaffen. Aber es ist für mich schon auch eine kulturelle und politische Setzung.
Jean Nouvel ist der Architekt der Philharmonie de Paris. Baukosten veranschlagt, 180 Millionen, Baukosten verbaut, 380 Millionen Euro. Nouvel sagt ganz offen, dass kein Architekt einen Wettbewerb gewinnt, wenn er die zu erwartenden Kosten ehrlich angibt. Immerhin, so drastisch wie in Hamburg, wo die Baukosten für die Elbphilharmonie sich mittlerweile verzehnfacht haben, ist es in Paris nicht. Und die Philharmonie von Jean Nouvel steht, ist fast fertig. Sie ist auch nicht Nouvels erstes Konzerthaus. Man denke an das Luzerner KKL, die Opera de Lyon oder das Konzerthaus in Kopenhagen. Vor 6 Jahren haben in Paris die Arbeiten an der Philharmonie begonnen. Die Idee dazu ist viel älter. Sie geht auf den Doyen der Musik in Frankreich, auf Pierre Boulez, zurück. Schon in den 1980er Jahren hat Boulez einen neuen Konzertsaal für Paris gefordert. Dieser Saal war geplant zunächst in der Cité de la Musique, also eigentlich gleich neben der neuen Philharmonie, wo es jetzt schon einen kleineren Saal mit 900 Plätzen gibt. Auch hätte die Pariser Opera Bastille neben ihrer großen Bühne einen Konzertsaal bekommen sollen, hat sie aber nicht. Und so haben die Pariser Orchester hauptsächlich in der Salle Pleyel gespielt. Akustisch nicht ideal, aber im Zentrum und in den Studios von Radio France, wo übrigens im November auch ein neuer Konzertsaal eröffnet wurde. Vorbild für den Musiksaal der Pariser Philharmonie mit seinen 2400 Plätzen ist unter anderem Berlin. Die Philharmonie dort von Hans Scharoun aus den 60er Jahren. Paris aber geht noch einen Schritt weiter. Laurent Bell.
Vous savez, c'est une salle flexible. Alors, en plus des salles traditionnelles, elle récupère deux notions. L'une inventée au XXe siècle par la Philharmonie de Berlin dans les années 1960, qui est le modèle enveloppant. La scène est au centre et le public est autour de la scène, devant, sur les côtés et derrière. Depuis, on considère que ce modèle est conduit à se substituer au modèle historique du XIXe siècle qu'on appelait boîte à chaussures ou shoebox, qui était en fait un parallèle épipède.
Die Philharmonie ist ein flexibler Saal, sagt Laurent Bell. Einerseits war das Berliner Modell Vorbild mit dem Orchester in der Mitte und dem Publikum drumherum. Das andere Vorbild ist das Modell Schuhschachtel, ein rechteckiger Saal, wie etwa der Musikverein in Wien, mit Bühne vorne und dem Publikum in Reihen. Das dann allerdings recht weit weg sein kann vom Orchester, von den hinteren Plätzen aus.
Personnellement, je considère que quelqu'un qui veut faire une salle, un architecte qui voudrait faire une salle de 2200, 2400 places en restant dans le modèle boîte à chaussures commettrait une erreur tragique, car les spectateurs les plus éloignés ne se sentiraient pas au cœur du rituel qui est proposé.
Heute nach diesem Modell Schuhschachtel zu bauen, wäre ein Irrtum, sagt Laurent Bell. Die Leute sollen sich in das Konzert integriert fühlen. Der hinterste Platz in der Philharmonie ist denn auch nur 32 Meter vom Dirigenten entfernt. Für einen so großen Saal ist das sehr nah. Doch der Saal der Pariser Philharmonie kann auch verwandelt werden. Bühne nach hinten, Stuhlreihen im Parkett umklappen, dann ist die Bühne nur noch auf einer Seite zum Publikum ausgerichtet. Und im Parkett können die Leute auch stehen. Der Saal ist also eine Salle modulable. Und damit drängt sich, hier in Reflexe auf SRF 2 Kultur zur neu eröffneten Philharmonie de Paris, damit drängt sich der Vergleich mit Luzern auf, wo die Idee einer solchen Salle modulable schon lange besteht. Luzern hat auch bereits ein Musikzentrum. Nach dem Modell Schuhschachtel hat ebenfalls Jean Nouvel das KKL in Luzern gebaut, eröffnet 1998. Das KKL hat für das Luzern Festival und für die ganze Stadt Luzern eine große Wirkung gehabt. Luzern hat einen der besten Konzertsäle der Schweiz bekommen. Seither strömen Musikfreunde nach Luzern, vor allem an das Festival. Luzern, Paris, wie lässt sich das vergleichen? Laurent Bell?
La grande différence avec le KKL, c'est que vous parlez d'une ville moyenne. Là, nous sommes dans une stratégie d'une grande mégalopole.
Der Unterschied zu Luzern, zum KKL, liegt in der Größe der Stadt, sagt Laurent Bell. In einer mittelkleinen Stadt wie Luzern kann so ein Gebäude ein Leuchtturm sein. In Paris ist es eines von vielen und wird sich auch in ein Kontinuum einreihen von künftigen Bauten des Grand Paris, dem über den Autobahnring erweiterten Paris. Das Centre Pompidou in den 1980er Jahren war einst ein solcher Leuchtturm für Paris. Ein Schock auch im Marais-Quartier, wo es steht und sich heute aber ganz natürlich eingliedert. Die Philharmonie ist das erste Bauwerk des Grand Paris.
Vivre dans un immense centre urbain et vous verrez que quand le Grand Paris va se développer dans les 20 années, vous allez voir émerger d'autres éléments.
Ein Prestigebau, der in einer Metropole wie Paris schon wahrgenommen wird, wenn auch nicht einzigartig ist. Ein Prestigebau, der, wie auch immer, sicherlich seinen Effekt aufs Städtemarketing haben wird, das sagt der Architekturkritiker Hubertus Adam.
Musik kann man auch in nach außen hin nicht spektakulären Bauten in hervorragender Qualität aufführen. Also dafür ist es sicherlich nicht notwendig. Es gibt allerdings die Tendenz in den letzten Jahren, dass gerade nach den Museen auch die Konzertsäle zu architektonischen Ikonen geworden sind. Es gibt verschiedenste Beispiele in verschiedenen Ländern, wo man ganz bewusst seines Konzertsaale, seines Opernhäuser errichtet hat. Beispielsweise die Casa da Musica von Rem Koolhaas in Porto oder auch im letzten Jahr erst eröffnet das Konzerthaus im dänischen Aalborg von den österreichischen Architekten Kurp Himmelblau. Und diese Bauten wollen natürlich mehr sein als reine Funktionsgebäude für Musik, sondern sie wollen Attraktoren sein, auch im Stadtmarketing und auch für den Tourismus letztlich.
Die Philharmonie einfach mal nur anschauen, das werden bestimmt ein paar Touristen in Paris. Ein Effekt aber wie auf Luzern, der Luzern zu einer Musikstadt gemacht hat, den sieht auch Hubertus Adam nicht. Bei allen offensichtlichen Gemeinsamkeiten.
Ganz auf der Hand liegt die erste Gemeinsamkeit, ist, dass es sich um den gleichen Architekten handelt, nämlich Jean Nouvel, den vielleicht zurzeit bekanntesten Architekten aus Frankreich. Man muss natürlich sagen, das ist grundsätzlich deswegen unterschiedlich, weil Luzern eine kleine Stadt von, glaube ich, 60.000 Einwohnern ist und Paris eine wirkliche Metropole. Insofern ist natürlich die Bedeutung, die das KKL proportional für Luzern hat, viel größer als die Philharmonie, die Paris jetzt bekommt. Einfach weil, zumindest aus der Ferne gesehen, das KKL natürlich eigentlich der wirkliche Leuchtturm für diese Stadt ist. Und die Philharmonie in Paris natürlich in Konkurrenz zu ganz vielen anderen kulturellen Leuchttürmen, die ebenfalls bestehen, steht. Ich denke schon, dass das ein spektakuläres Gebäude von Jean Nouvel schon automatisch auch eine gewisse Bedeutung hat und diese Bedeutung natürlich im Stadtmarketing von Paris auch herausgestellt werden wird. Es ist nicht zuletzt eins der eigentlich das späteste Resultat der Grand Projet von François Mitterrand. Es entspringt natürlich noch diesem Denken auch in spektakulären Einzelbauten. Vielleicht wird sich die Stadtplanung in Paris in Zukunft weniger auf solche Bauaufgaben konzentrieren. Das ist noch eine Frage. Ich denke schon, dass die Zeit dieser großen, spektakulären Einzelbauten vielleicht ja ihren Zenit überschritten hat. Ich stelle mir vor, dass es in Zukunft stärker um ja urbanistische Projekte gehen wird. Vernetztere Konzepte, gerade die Beziehung eben in Paris zur Banlieue. Und vielleicht werden es nicht mehr die spektakulären Einzelbauten sein, sondern vielleicht werden es auch Parkanlagen sein und Ähnliches, wo man einfach Vernetzung schafft. Und wir merken ja in der heutigen Zeit, dass auch viele von diesen Prestigebauten offensichtlich auch schwer umzusetzen sind. Und die Elbphilharmonie ist vielleicht das bekannteste zurzeit. Also man merkt, dass die Zeit der Großprojekte möglicherweise langsam an ihr Ende kommt.
Das klingt nach einem Paradigmenwechsel. Ist die Philharmonie de Paris also eine Art letzter Dinosaurier, Hubertus Adam?
Ja, vielleicht in einer gewissen Weise schon. Das ist Dinosaurier sind ja durchaus auch interessant und attraktiv. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das ein gescheitertes Projekt ist. Im Gegenteil. Ich wage nur zu bezweifeln, dass in sag ich mal, Mitteleuropa zumindest, das mag in China zum Beispiel ganz anders aussehen, wo ja auch Konzertsäle und Opernhäuser in den letzten Jahren entstanden sind, aber dass es noch diesen großen Boom geben wird. Also für mich ist es schon eines der späten Projekte auch dieser klassischen Star-Architektur. Ich glaube auch, dass diese Star-Architektur im Moment etwas an ihr Ende gelangt.
Star-Architektur ist Jean Nouvels Philharmonie de Paris ganz gewiss. So selbstbewusst und silberglänzend sie sich 50 Meter über den Parc de la Villette erhebt. Und das hat auch seinen Preis. 380 Millionen Euro hat die Philharmonie gekostet. Die laufenden Betriebskosten sind gewaltig. 15 Millionen Euro pro Jahr. Gleich viel, wie das Budget vorgesehen ist für den künstlerischen Inhalt, also die Konzerte und Begleitprogramme. Die Teilfinanzierung durch die Stadt Paris steht auf wackeligen Beinen. Wenn so ein Konzerthaus aber prestigeträchtig und damit auch so teuer ist oder sein muss, wer schmückt sich damit, mit solchen Prunkbauten?
Es schmücken sich natürlich die Städte damit. Erfahrungsgemäß sind diese Projekte immer Projekte, die nie bei den ursprünglichen kalkulierten Summen bleiben. Es wird meist teurer. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie rentiert sich so etwas? Also man kann das natürlich von der Ökonomie her auf dieses Objekt selbst fokussieren oder man kann auch davon ausgehen, dass die Strahlkraft ja auch etwas ist, was Tourismus generiert, was Gastronomie zur Folge hat, was also eigentlich für die Wertschöpfung dann doch interessant ist. Gutes Beispiel vielleicht oder das beste Beispiel dafür aus der Architekturgeschichte ist das Opernhaus von John Utzon in Sydney, das in den 50er Jahren geplant worden ist und dann auch eine sehr lange Bauphase gehabt hat bis 1973, wo es eingeweiht worden ist. Und dieses Opernhaus von Sydney hat 14 Mal so viel gekostet wie ursprünglich geplant. Es ist also ein spektakulärer Misserfolg in ökonomischer Hinsicht, wenn man so sagen will. Aber jeder, der heutzutage an Sydney denkt, hat dieses Bild von diesem Opernhaus vor Augen. Insofern zahlt es sich dann doch aus.
Ein Prestigebau einerseits ist sie also, die Philharmonie de Paris, ein starkes Symbol, das sich Paris und die Kulturnation Frankreich selbst gesetzt hat. Und sie ist andererseits, wie nur wenige Konzertbauten, schon von ihrer Architektur her als Einladung gedacht, für ein großes Publikum an diesem Prunk auch teilzunehmen, natürlich an den Konzerten und Angeboten oder einfach auf ihr zu spazieren. Laurent Bell, Präsident der Philharmonie.
Ce bâtiment, il est parcourable et vous pouvez faire votre promenade et également monter sur le toit de la Philharmonie, car nous sommes ici dans un lieu, un parc où les gens viennent aussi pour se promener, pas simplement pour des activités culturelles. Et l'idée de Jean Nouvel était justement que son bâtiment, la musique classique, puisse être mise en contact avec des personnes qui n'auraient pas nécessairement pensé immédiatement se diriger vers un concert de musique classique.
Die Philharmonie liegt im Parc de la Villette, also an einem Ort, wo die Leute zunächst einmal zum Spazieren kommen und vielleicht gar nicht erst dran denken, ein klassisches Konzert aufzusuchen, sagt Laurent Bell. Klassische Konzerte übrigens bilden nur gut die Hälfte aller 270 Veranstaltungen pro Jahr in der Philharmonie de Paris. Konzerte mit den hauseigenen Orchestern, also dem Orchestre de Paris und seinem Chefdirigenten Paavo Järvi, Konzerte mit dem Ensemble Les Arts Florissants und William Christie für die alte Musik, Konzerte mit dem Ensemble Intercontemporain für die neue Musik. Mit diesen drei großen Hausensembles ist also schon mal stilistisch viel abgedeckt in der Philharmonie de Paris. Dazu kommen noch Konzerte und Veranstaltungen mit Jazz, Weltmusik und anderen aktuellen Musikformen, etwa von der franco-amerikanischen Band Moriarty. Come on, you. Die neu eröffnete Philharmonie de Paris, so viel ist sicher, ist ein bunt klingendes Musikhaus, wo sich jede und jeder das Passende holen kann. Ganz gezielt setzt die Philharmonie dabei auf Mini-Festivals am Wochenende, wo die flockige Musik der Band Moriarty zusammenkommt mit dem ernsten Streichquartett, einem Sinfoniekonzert mit dem explosiven Dirigenten Gustavo Dudamel etc. etc.
Chaque week-end est un peu symbolisé à travers un titre. Vous pouvez avoir un week-end love story, un week-end le merveilleux, un week-end science-fiction, un week-end musique et cinéma.
Jedes Wochenende steht unter einem speziellen Thema. Liebesgeschichten, Science-Fiction, schwärmt Laurent Bell von der Philharmonie de Paris.
Par exemple, à 11h, ça peut plutôt être du mode concert éducatif. Donc ça veut dire soit un concert expliqué, soit un concert, la symphonie fantastique avec un comédien qui interagit entre les sections musicales pour donner un sens un peu narratif à ce que Berlioz a voulu faire. Vous pouvez avoir dans l'après-midi d'un week-end un concert participatif. On a invité une partie.
Dabei gibt es auch erklärte Konzerte oder Konzerte, wo das Publikum eine vorbereitete Partie im Chor mitsingen kann. Auch bietet die Philharmonie Ateliers an, wo man Instrumente bauen kann, die Musikgeschichte lernen, in einer Art Collège der Philharmonie. Und das Ganze wird auf der Website noch weiter verbreitet.
C'est cette multipolarité jusqu'au numérique où ce que je disais de la retransmission est transféré en live sur philharmonie-de-paris.tv, je sais pas quoi, et vous avez 100 heures continues que vous pouvez voir à distance en direct et en différé pendant X mois. Voilà.
Zig Aktivitäten also in der neuen Philharmonie de Paris. Das Kerngeschäft aber, nämlich einem Orchester, dem Orchestre de Paris, einen optimalen Raum zu seiner Entwicklung zu geben und sich so zu profilieren, davon redet Bell an jedem Tag kurz vor der Eröffnung nicht. Dafür noch einmal von den Familien und von den Kindern. Kinder sind den Betreibern der Philharmonie wichtig, als Nachwuchs, als Publikum, aber auch aus einem anderen Grund. Das Kind ist ein Entscheidungsgrund für die Eltern, in die Philharmonie zu gehen.
L'enfant est un vecteur de décision pour les parents le week-end. S'il y a des offres pour mes enfants, ça peut déclencher Et ça peut aussi déclencher des découvertes pour les parents. Et ça, on l'a testé aussi souvent. Il y a des gens qui viennent et qui, la première fois, s'approprient le lieu parce qu'ils voulaient accompagner des enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va... Bon. Et les parents n'ont pas tous le fric de payer des nounous pour s'occuper des enfants tout le samedi, tout le dimanche.
Statt also eine Tagesmutter, eine Nounou zu bezahlen, sollen Pariser Familien aus dem Zentrum, aus der Banlieue, einfach in die Philharmonie kommen und bei ihren verschiedenen Kulturangeboten zugreifen. Diese Idee hat Laurent Bell, der Präsident der Philharmonie de Paris. Ein geradezu väterlicher Zugang zu einem Publikum, das die Philharmonie, diese gigantische Silberwolke, im Pariser Parc de la Villette hoffentlich rege beleben wird. Das war Reflexe zur Eröffnung der Philharmonie de Paris, nachzuhören auch im Netz auf srf.ch/reflexe. Mein Name Benjamin Herzog.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.